NDR Info. Echo des Tages.
Und dazu begrüßt sie Beate Hinrichs mit diesen Themen. Die Bundeswehr soll an einem NATO-Einsatz in der Türkei teilnehmen, ohne Zustimmung des Bundestages. Nordengland haben die Feiertage Überschwemmungen gebracht und viele Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Barack Obama steht auch in seinem letzten Amtsjahr als US-Präsident vor großen Herausforderungen. Dazu auch unser Kommentar. Und zum Schluss schauen wir auf das Wichtigste vom Sport. Die Bundeswehr steht vor einem neuen Einsatz in der Türkei. Bisher waren dort einige hundert deutsche Soldaten an der Patriot-Raketenabwehr stationiert. Die sind gerade nach Hause zurückgeholt worden und nun sollen Bundeswehrpiloten über der Türkei Airbags-Aufklärungsflugzeuge der NATO steuern. Das Engagement Deutschlands und der EU und den Deal in der Flüchtlingsfrage hatten gestern zehntausende Kurden bei einer Demo in Düsseldorf heftig kritisiert, denn ihrer Meinung nach schweigt die Bundesregierung deshalb zur Offensive der türkischen Regierung gegen die Kurden. Das sieht die Bundesregierung natürlich anders. Zum geplanten Einsatz aus Berlin, Carsten Schabowski.
Von Gallenkirchen in NRW aus sollen sie starten. Das Ziel, mehr Sicherheit für den NATO-Partner. Immerhin, die Türkei grenzt an die Bürgerkriegsländer Syrien und Irak. In einem Informationsschreiben der Bundesregierung an die zuständigen Bundestagsausschüsse steht, ein Einsatz von Waffen sei nicht zu erwarten. Der Bundestag müsse darum auch nicht sein Okay geben. Das stimmt so nicht, meint dagegen Stefan Liebig von den Linken.
Was die Regierung schreibt, ist, dass sie vermutet, dass kein Waffeneinsatz notwendig ist. Aber wenn es zu einem Angriff käme, dann würden natürlich die Soldaten, auch die Bundeswehrsoldaten, sich verteidigen müssen. Das heißt, man kann es gar nicht ausschließen. Aber über all solche Dinge berät traditionell der Verteidigungsausschuss und der Auswärtige Ausschuss des Bundestages. Alles dies ist diesmal nicht passiert.
Die Abgeordneten hätten diesmal nur ein dürres Schreiben bekommen, pünktlich nach Ende der letzten Sitzungswoche. Das sei nicht akzeptabel, denn die türkische Regierung führe immerhin auch einen Krieg gegen die Kurden im eigenen Land. Das sei nur eine Rückenstärkung Erdogans. Außerdem:
Ich sehe keine Eilbedürftigkeit. Wo ist dann eine Bedrohung der Türkei von außen, aus der Luft? Das ist alles nicht gegeben. Insofern ist das nicht plausibel.
Der Bundestag müsse darum nun eine Sondersitzung einberufen. Der grüne verteidigungspolitische Sprecher Lindner sieht's im ARD-Fernsehen ähnlich. Das Parlament müsse unverzüglich über Einzelheiten des Einsatzes informiert werden.
Ob jetzt dieser Einsatz tatsächlich notwendig ist, das kann man erst beurteilen, wenn man genau weiß, was der Auftrag der Flugzeuge ist. Ich möchte wissen, welchen Auftrag haben die Flugzeuge denn genau und was passiert mit den Daten der Luftraum?
Die neuen Soldaten sollen am Rande der Millionenstadt Konya stationiert werden. Das ist knapp 300 Kilometer von dem Luftwaffenstützpunkt entfernt, von dem aus die Bundeswehr schon Einsätze fliegt. Ab Januar sollen auch Tornado-Aufklärungsflugzeuge starten. Apropos neue Einsätze. Zum Jahresstart will das Kabinett auch eine neue Beteiligung in Mali beschließen. Der Ausbildungseinsatz in Afghanistan wurde schon aufgestockt und ein Truppenplus ist auch im Irak geplant. Der Vorsitzende des Bundeswehrverbandes Wüstner fragt sich darum, was denn noch alles?
Wir sind absolut im roten Bereich und es ist wichtig, dass die Ministerin das Parlament jetzt nachsteuert, denn wir haben eine Lageänderung und all das, was wir machen sollen, das geht mit dem jetzigen Personal und Materiell so nicht mehr weiter,
sagte der Chef der Soldatengewerkschaft im Deutschlandfunk. Auf die Personalknappheit macht auch der Wehrbeauftragte des Bundestages Bartels aufmerksam. Die Bundeswehr befände sich personell seit 25 Jahren im freien Fall. Seine Forderung: mindestens 7000 zusätzliche Soldaten. Das wird zurzeit auch vom Verteidigungsministerium geprüft. Übrigens, Auslandseinsätze sind zurzeit nicht die größte Belastung für die Bundeswehr, sondern die Flüchtlingshilfen im Inland. Zumindest diese Hilfe wird aber wohl im kommenden Jahr nach und nach zurückgefahren.
Die Terrormiliz Islamischer Staat gerät in ihrem sogenannten Kalifat im Irak und in Syrien immer mehr unter Druck. Jetzt melden irakische Regierungstruppen, dass sie die Provinzhauptstadt Ramadi vom IS zurückerobert hätten. Jürgen Striak berichtet.
Soldaten seien in das Regierungsgebäude im Stadtzentrum eingedrungen. Sie hätten damit den letzten Rückzugsort der IS-Dschihadisten in der Stadt unter ihre Kontrolle gebracht. Es habe in den vergangenen Stunden kaum noch Widerstand gegeben, erklärte der Sprecher. IS-Kämpfer, die bislang weder getötet noch gefangen genommen wurden, seien geflüchtet. Ramadi ist die Hauptstadt der Provinz Anbar, wo zumeist Sunniten leben. Bei der Rückeroberung der Stadt vom IS wurde die irakische Armee offenbar auch von Kämpfern sunnitischer Stämme unterstützt. Die Offensive hatte am Dienstag begonnen. Sie kam aber nur langsam voran, weil IS-Dschihadisten Sprengfallen installiert hatten und außerdem Selbstmordattentäter mit Autobomben und Scharfschützen einsetzten. Zudem habe die Armee, so hieß es aus Militärkreisen, Zivilisten schonen wollen. Ramadi befindet sich rund 100 Kilometer westlich der Hauptstadt Bagdad und wurde seit Mai vom IS kontrolliert. Seine Vertreibung aus der Stadt könnte eine Signalwirkung für den weiteren Kampf gegen die Extremistenmiliz haben. Nach Tikrit wurde ihr damit eine weitere Stadt entrissen. Hauptziel der irakischen Regierung sei es aber, den IS aus Mosul zu vertreiben, der zweitgrößten Stadt des Landes.
Das neue Jahr steht bei uns vor der Tür und Vorhersagen, wie es denn werden wird, die gibt es allenthalben. Da macht die Wirtschaft keine Ausnahme, zumal Prognosen dort zum regelmäßigen Ritual gehören. Das Institut der deutschen Wirtschaft hat darum eine Umfrage in den einzelnen Branchen gemacht und ermittelt, dass die meisten mit Zuwachs rechnen. Einzelheiten von Felix Holtermann.
46 Wirtschaftsverbände hat das Institut der deutschen Wirtschaft, kurz IW, befragt. Die meisten bezeichnen die Stimmung der Mitgliedsunternehmen zum Jahresende als stabil. Ein Drittel aller Branchen will 2016 sogar mehr investieren. IW-Direktor Michael Hüter.
Es bleibt das Bild eines robusten Tankers, der wenig an zusätzlicher Fahrt aufnimmt, aber auch nicht Fahrt verliert.
Optimistisch gibt sich zum Beispiel die Bauindustrie. Sie profitiert von steigenden Ausgaben für Straßen, vom Wohnungsbau in den Ballungsräumen und zur Flüchtlingsunterbringung. Eine Branche sticht mit der Erwartung steigender Umsätze im kommenden Jahr besonders ins Auge, die Autoindustrie.
Hier hätte man ja mit Blick auf VW und Dieselgate mal ganz andere Erwartungen auch haben können. Und das sehr, sehr positive Bild da schon eher ungewöhnlich.
Regiert bei den Autoherstellern der Zweckoptimismus? Der Gesamtverband Kunststoffverarbeitende Industrie zum Beispiel warnt, die VW-Abgaskrise wird absehbar nicht ohne Folgen für die Automobilzulieferer bleiben. Doch es gibt noch eine andere Erklärung. In Deutschland wächst die Produktion von Autos, und zwar zum ersten Mal seit 10 Jahren schneller als im Ausland. Auch für andere Branchen gilt, die Konsumlaune ist gut. Und das ist der Hauptgrund für den Optimismus der deutschen Wirtschaft. Früher beruhte deren Wachstum vor allem auf dem Export. Jetzt stützt es sich auf einen starken Binnenkonsum, der wiederum, laut Hüter, am Jobaufbau liegt.
Wir haben 2,64 Millionen registrierte Arbeitslose, ebenfalls eine beste Marke und über 600.000 offene Stellen im letzten Berichtsmonat. Hier ist etwas greifbar für die Menschen, das nichts anderes heißt, als dass das Arbeitsplatzrisiko dramatisch gesunken ist. Das ist das eine. Und das andere ist, in den letzten Jahren sind auch die Tarifsteigerungen wieder greifbar. Und das sind wesentliche Treiber. Und man sieht das auch, dass es dann ankommt in den Branchen, aber auch darüber hinaus.
Etwa beim Einzelhandel und beim Handwerk. Der Mindestlohn, vom arbeitgebernahen IW schwer gescholten, ist offenkundig kein Problem. Nur der Hotel- und Gaststättenverband erwähnt ihn in der Umfrage. Neben dem Konsum stützen auch die langsame Erholung in Europa und der Aufschwung in den USA die Stimmung der Firmen. Für den Arbeitsmarkt aber ergibt sich keine klare Tendenz. Je 12 Verbände rechnen mit mehr und mit weniger Beschäftigten. Der Rest geht von einer konstanten Anzahl an Jobs aus. Pessimistisch ist zum Beispiel die Finanzbranche. Hier drücken Niedrigzinsen und Regulierungsvorgaben die Stimmung. Und das Schwächeln von Schwellenländern wie China bereitet vielen Branchen Sorgen, besonders dem Maschinenbau und der Chemieindustrie. Hinzu kommen politische Unsicherheiten. Die Ukraine-Krise, der Syrienkrieg, der Terror des IS stellen alle Erwartungen an das Jahr 2016 unter Vorbehalt.
Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Weiße Weihnachten sind dieses Jahr in Deutschland mal wieder ausgefallen. Stattdessen ist es frühlingshaft warm. Und andernorts spielt das Wetter noch viel mehr verrückt. Das Jahresende brachte Teilen der USA Tornados und anderen Teilen Schneestürme. Städte in Nordchina und auch in Italien leiden unter Smog. Und Nordengland, das wird von heftigen Überschwemmungen heimgesucht. Dort mussten viele Menschen vor der Flut fliehen. Aus London, Jens-Peter Marquardt.
In Leeds ist die Hauptstraße der Stadt zu einem breiten, reißenden Fluss geworden. Die Geschäfte und Bürogebäude stehen unter Wasser. In York brachen die Pumpen einer Flutbarriere zusammen. Die Wassermassen strömten ungehindert in die Wohngebiete. Auch in Manchester fließt das Wasser durch das Stadtzentrum. In Ribchester steht ein Koch vor seinem Pub knietief im Wasser.
The kitchen's completely flooded. We can't do anything in there today.
Die Küche ist komplett geflutet. Da werde ich heute nichts tun können. Wir haben so weit wie möglich alles nach oben getragen. Die Nachbarn haben uns dabei geholfen. So etwas habe ich hier noch nie erlebt. So schlimm war es noch nicht. Armee, Polizei und Feuerwehren sind pausenlos im Einsatz, um die Bewohner mit Schlauchbooten aus den Häusern zu holen. Zigtausende Wohnungen sind ohne Strom. Der Verkehr ist in Teilen Nordenglands zum Erliegen gekommen. Autobahnen mussten gesperrt werden. Die Behörden raten auch von Bahnreisen ab, weil die Verbindungen an mehreren Stellen unterbrochen sind. Premierminister David Cameron sagte nach einer Telefonkonferenz des Krisenkabinetts. Wir haben es mit einer extrem ernsten Lage zu tun. Die Menge an Regen und der Wasserstand der Flüsse haben ein niemals zuvor erreichtes Niveau. Wir haben entschieden, noch mehr Soldaten in die Flutgebiete zu schicken, um dort zu helfen.
More military resources, more military personnel to help.
Die britische Armee ist bereits seit Tagen im Einsatz, denn die heftigen Regenfälle waren vorhergesagt. Die Soldaten hatten deshalb mit Sandsäcken zusätzliche Wälle errichtet, doch auch das hat an vielen Stellen nicht ausgereicht. Schon vor 2 Wochen mussten die Menschen in Nordengland nach schweren Regenfällen mit Überflutungen kämpfen. Der Regen jetzt fiel auf einen durchgeweichten Boden, der keine Feuchtigkeit mehr aufnehmen konnte. David Cameron versprach neue Investitionen in den Hochwasserschutz. Offensichtlich erleben wir immer häufiger extreme Wetterlagen und Überflutungen. Früher ist so etwas einmal im Jahrhundert passiert, jetzt ereignet sich das immer häufiger. Flutbarrieren, die wir errichtet haben, sind einfach überschwemmt worden. Wir müssen jetzt analysieren, was wir zusätzlich tun können. Heute ließen die Regenfälle erst einmal nach. Die Sonne kam durch, doch das bedeutet noch keine Entwarnung. Die Wassermassen fließen weiter aus dem Bergland herunter. Die Behörden erwarten deshalb, dass die Pegelstände einiger Flüsse und Bäche weiter steigen. Und die Meteorologen sagen für die Mitte kommender Woche neue heftige Regenfälle voraus.
Aus London war das Jens-Peter Marquardt. Das warme Wetter hat auch Auswirkungen auf die Flüchtlinge. Sie kommen nämlich weiterhin übers Mittelmeer. Das hat Bayerns Innenminister Joachim Herrmann zu dem Vorschlag veranlasst, die Grenze nach Österreich mit bayerischen Sicherheitskräften zu kontrollieren, zusammen mit der Bundespolizei. Dazu sagt die Bundesregierung ganz klar, nein, das sei keine Landesaufgabe. Und dafür hat CSU-Mann Herrmann nach eigenem Bekunden kein Verständnis. Den Flüchtlingen ist das Ganze offenbar sowieso egal. Zurzeit kommen täglich rund 3000 Schutzsuchende über die Ägäis. Aus Athen, Wolfgang Landmesser.
Fast 18.000 Flüchtlinge sind seit vergangenem Montag mit Fähren im Hafen von Piräus angekommen. 6.000 davon allein gestern und heute. Sie waren zuvor vom türkischen Festland auf Inseln in der Ostägäis übergesetzt. Auch an den Weihnachtstagen haben täglich rund 3.000 Menschen Lesbos, Chios, Leros und andere Inseln erreicht, teilte das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen mit. Das ist nur ein leichter Rückgang im Vergleich zum November. Der Flüchtlingsstrom aus der Türkei dauert leider an, sagte Staatsminister Alekos Flambourakis im griechischen Fernsehen. Die meisten Flüchtlinge wollen von Athen über die sogenannte Balkanroute nach Westeuropa weiterreisen. Bei der Überfahrt von der türkischen Küste kommt es immer wieder zu schweren Unglücken. So ertranken am Tag vor Weihnachten 13 Menschen, als ihr Boot kenterte. Insgesamt sind in diesem Jahr bereits rund 250 Flüchtlinge in der Ostägäis ums Leben gekommen. 150 weitere werden vermisst, so Zahlen des UNHCR. Dass derzeit noch so viele Menschen die Überfahrt wagen, hängt wohl auch mit dem guten Wetter zusammen. Laut Wettervorhersage werden die Temperaturen jedoch Mitte nächster Woche deutlich sinken und der Wind wird stärker. Über 80% der Flüchtlinge kommen aus Syrien, Afghanistan und dem Irak. Flüchtlinge aus anderen Ländern wie Pakistan, dem Iran oder afrikanischen Staaten dürfen seit über einem Monat nicht mehr die Grenze nach Mazedonien passieren. Anfang Dezember hatte die griechische Polizei ein Flüchtlingscamp am Grenzübergang Idomeni geräumt und etwa 2000 Flüchtlinge nach Athen gebracht. Die meisten von ihnen wurden zunächst in einem ehemaligen Olympiastadion untergebracht. Viele Flüchtlinge haben die Unterkunft aber bereits vor Weihnachten wieder verlassen. Wo sie sich jetzt aufhalten, wissen die griechischen Behörden nicht. Am Wochenende gab es massive Kritik aus Deutschland an der griechischen Flüchtlingspolitik. Die griechische Regierung habe schon vor Jahren gegen die Europäische Flüchtlingsverordnung verstoßen, kritisierte Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble in der Bild am Sonntag. So hätten Flüchtlinge nicht nach Griechenland zurückgeschickt werden können, wie es die Dublin-II-Verordnung vorschreibt. Deutsche Gerichte hatten entschieden, dass sie dort nicht menschenwürdig behandelt würden. Die Griechen dürften die Schuld nicht nur bei anderen suchen, sondern müssten auch schauen, wo sie selber besser werden können, so Schäuble. Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann warf der griechischen Regierung massive Versäumnisse bei der Grenzsicherung vor. Was Griechenland leiste, sei eine Farce. Staaten, die ihre Pflichten bei der Grenzsicherung nicht erfüllten, müssten den Schengen-Raum verlassen, so Herrmann. Griechenland hat die Kritik an seiner Flüchtlingspolitik immer wieder zurückgewiesen. Sein Land tue, was in seiner Macht stehe, um den Flüchtlingsstrom zu bewältigen, versichert Ministerpräsident Alexis Tsipras. Gleichzeitig hat die griechische Regierung stärkere Unterstützung durch die europäische Grenzschutzagentur Frontex angefordert.
US-Präsident Barack Obama blickt auf ein Jahr zurück, in dem sich außenpolitisch einiges bewegt hat. Der Atomdeal mit dem Iran ist nach Jahren zäher Verhandlungen unter Dach und Fach, das Klimaabkommen von Paris auch und die Öffnung der USA gegenüber Kuba ist auf den Weg gebracht. Gleichzeitig bleiben im Innern rassistische Polizeigewalt, Amokläufe, Anschläge und ein aufgeheizter Wahlkampf. Kurz vor Weihnachten hat der Präsident sich optimistisch gegeben. Aber was erwartet ihn wirklich 2016? Ein Kommentar aus Washington von Andreas Heuchler.
Obama hat vieles richtig gut und einen kardinalen Fehler gemacht. So wird es wohl weitergehen. Er hat sich für ein anderes Amerika stark gemacht, mit gleichen Rechten für Schwule und Lesben, mit dem eingelösten Versprechen der Gleichheit aller Bürger, mit dem Abschied der weißen protestantischen Vorherrschaft im Land. Er hat mehr als 9 Millionen Menschen zu einer Krankenversicherung verholfen, zusammen mit Partnern einen Atomvertrag mit dem Iran unter Dach und Fach gebracht, Amerika gegenüber Kuba geöffnet, hat Kriege beendet und dem Drängen widerstanden, neue Kriege zu beginnen. Er hat das Land nach der Wirtschaftskrise 2008 vor dem Untergang bewahrt, hat wesentlich dafür gesorgt, dass die Welt wenigstens versucht, den Klimawandel zu verlangsamen. Kann sein, dass die Welt ohne eindeutige amerikanische Führung 2016 noch chaotischer wird, als sie heute schon ist. Aber Amerika ist eben nicht mehr der eine Weltpolizist, sagt Obama. Das wird sich auch 2016 nicht ändern. Eine zupackende militärisch orientierte Art der Weltpolitik, an die sich der Westen von der Zeit des Kalten Krieges bis zu George W. Bush gewöhnt hat, dürfen wir in Obamas letztem Amtsjahr so wenig erwarten wie in den 7 Jahren zuvor. Obama möchte Konflikte am liebsten ohne den Einsatz von Armeen lösen, ist Praktiker mit ausgeprägtem Sinn für das Machbare und ein Präsident mit im Kern zutiefst innenpolitischer Agenda. Sein Fehler, Obama setzt auf die Vernunft. Bei Putin, den Anführern der arabischen Welt, bei den Republikanern, im Repräsentantenhaus, im Senat, bei den erzkonservativen Menschen im Land. Statt in den Büros der Kongressabgeordneten, um Kompromisse zu feilschen, statt wie die meisten seiner Vorgänger Deals zu machen, argumentiert er, es ist doch objektiv gut, wenn wir uns von der klimaschädlichen Kohle abwenden und stattdessen auf mehr erneuerbare Energien setzen, allerdings auch auf heimisches Erdgas und Erdöl. Es hilft doch dem ganzen Land, wenn Kinder von Immigranten einen legalen Status erhalten, statt abgeschoben zu werden. Den Argumenten folgen viele nicht. Aus Prinzip die einen, weil sie andere Vorstellungen haben, die anderen, weil sie Präsident und demokratischer Partei schaden wollen. Also wird Obama 2016, wie er das schon 2015 gemacht hat, ohne Mehrheiten und deshalb weitgehend ohne neue Gesetze auskommen müssen, wird stattdessen mit Erlassen versuchen, weiter voranzukommen. Und es gibt ja noch einiges zu tun. Amerika, trotz der Anschläge von Paris und San Bernardino, vor blindem Hass gegenüber Muslimen und vor dem Einsatz von Bodentruppen im Irak und in Syrien bewahren. Die gigantische Zahl der Gefängnisinsassen, von denen viele wegen kleiner Delikte lange Strafen absitzen, reduzieren. Gegen den alltäglichen Rassismus im Land vorgehen. Das US-Gefangenenlager Guantanamo auf Kuba endlich schließen. Ein Ziel, das Kandidat Obama schon vor 8 Jahren in seinem ersten Wahlkampf formuliert hatte. Geduld ist gefragt. Einiges wird Obama 2016 nicht mehr gelingen. Und seine Politik ohne Kongressmehrheit ist sehr riskant. Schon fletschen republikanische Präsidentschaftsbewerber die Zähne und schwören, wir schaffen Obamacare ab, der Iran-Atomdeal wird rückgängig gemacht, der Klimawandel ist nur ein Märchen, die Uhr wird zurückgedreht. Erlasse sind eben keine Gesetze. Und der gesunde Menschenverstand ist weniger weit verbreitet, als Obama glaubt. Zur lahmen Ente wird Barack Obama auch 2016 nicht. Im Wahljahr wird er allerdings Rücksicht auf die demokratische Kandidatin oder den demokratischen Kandidaten für seine Nachfolge nehmen. Denn bleibt das Weiße Haus in demokratischer Hand, hat Obamas politisches Vermächtnis Bestand. Gewinnen die Republikaner, wird vieles davon zerstört werden.
Was US-Präsident Obama in seinem letzten Amtsjahr erwartet, kommentierte Andreas Horchler im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Rassistische Polizeigewalt, haben wir vorhin gesagt, das ist ein anhaltendes Problem in den USA und die Tage nach Weihnachten machen da leider keine Ausnahme. In Chicago hat ein Polizist einen Jugendlichen erschossen und eine 5-fache Mutter, angeblich aus Versehen. Einzelheiten von Sabrina Fritz.
Two down. Wir haben 2 erschossen, hört man über den Polizeifunk. Die beiden Opfer, ein 19-jähriger Student, der über die Feiertage seine Familie in Chicago besucht hat, und die 55-jährige Untermieterin des Mehrfamilienhauses. Wir hörten Schüsse in der Nacht, berichtet eine Augenzeugin. Bis zu 15 Schüsse soll einer der beiden Polizisten abgefeuert haben. Sie wurden in der Nacht zum Samstag über den Notruf alarmiert. Der Vater des Jungen hatte die Polizei gerufen. Sein Sohn randalierte in dem Haus, wollte die Tür eintreten. Er hatte einen Baseballschläger in der Hand. Nach Angaben der Eltern war der Junge wegen psychischer Probleme in Behandlung. Sein Vater warnte noch die Untermieterin im Haus, nicht die Tür zu öffnen, bevor die Polizei kommt. Als die Polizei dann eintraf, machte ihnen Betty Jones auf und wurde offenbar sofort erschossen. Sie schossen durch die Tür. Meine Mutter war auf der anderen Seite. Warum machen Sie das? Sagt ihre ältere Tochter. Betty Jones war Mutter von 5 Kindern. Die beiden Jüngsten sind 19 Jahre alt und Zwillinge. Sie bekamen mit, wie ihre Mutter erschossen wurde.
Mama would just open the door and they shot my, kill my mama.
She is dead.
She ain't do nothing, man.
Meine Mutter öffnete nur die Tür und wurde erschossen. Sie haben meine Mama getötet. Sie wissen gar nichts, schreien sie verzweifelt in die Fernsehkameras. Die Polizei hat inzwischen zugegeben, dass die Frau aus Versehen erschossen wurde. Betty Jones starb durch einen Unfall. Wir sprechen ihrer Familie unser tiefes Mitgefühl aus, heißt es in einer schriftlichen Erklärung. Bislang hat die Polizei noch nicht viel dazu gesagt, wie es zu der Tragödie kommen konnte. Die Beamten wurden von einer kampfbereiten Person konfrontiert. Ein Polizist verwundete dann 2 Menschen tödlich, sagt ein Polizeisprecher. Beide Polizisten sind für 30 Tage vom Dienst suspendiert. Der Bürgermeister von Chicago, Rahm Emanuel, meldete sich aus seinem Weihnachtsurlaub in Kuba. Er sagte, eine unabhängige Kommission würde den Vorfall untersuchen. Erst vor wenigen Wochen forderten Demonstranten seinen Rücktritt. Er hatte ein Jahr ein Video zurückgehalten, auf dem zu sehen ist, wie ein Polizist einen schwarzen Teenager mit 16 Schüssen regelrecht hinrichtete. Das US-Justizministerium untersucht nun, ob in der Polizei von Chicago Rassismus herrscht und schwarze Einwohner mit mehr Gewalt behandelt werden als Weiße.
Er hat den Papst gespielt, er hat Romy Schneider geküsst und er hat mit Brigitte Bardot Nacktszenen gedreht. 200 Filme hat er gemacht, etliche davon sind berühmt und er ist es seit vielen Jahrzehnten auch. Die Rede ist von Michel Piccoli, dem großen französischen Schauspieler, der heute 90 Jahre alt wird. Ein Rückblick auf sein bisheriges Leben und seine Karriere von Kerstin Gallmeier.
Verdauungsstörungen beim Pianospiel. Eine der berühmten Szenen aus dem Skandalfilm Das große Fressen von 1973. Kurz bevor es mit Michel, gespielt von Michel Piccoli, wegen maßloser Völlerei zu Ende geht. Ich mag wilde Geschichten. Mir bereitet es Vergnügen, eingefahrene Gewohnheiten zu ändern. Das heißt, nicht um jeden Preis vom Publikum geliebt zu werden, sondern dafür zu sorgen, dass es erstaunt ist. Erzählt Michel Piccoli vor 2 Jahren im französischen Radio. Man kann sagen, es ist ihm wohl gelungen, dem 1925 in Paris geborenen Sohn einer Musikerfamilie. Ob als eiskalt berechnender Mörder, als polizistenfressender Anarchist oder als großer Verführer. Michel Piccoli liebt seit jeher vielschichtige Charakterrollen. In weit mehr als 200 Filmen hat er mitgespielt und dazu unzählige Male auf der Theaterbühne gestanden. Ich war von Anfang an mit Leidenschaft dabei und ich war sofort sehr neugierig darauf zu wissen, wie man es in dem Schauspielberuf hinkriegt, Feuer zu haben, erfinderisch und zu allem bereit zu sein. Dabei führen ließ er sich von den großen Meistern des französischen und europäischen Kinos, drehte mit Buñuel, Chabrol und Hitchcock. Godard war es, der ihm 1963 zum Leinwanddurchbruch verhalf, in die Verachtung an der Seite von Brigitte Bardot. Eine von vielen berühmten Filmpartnerinnen. Später dreht Piccoli mit Catherine Deneuve und mit Romy Schneider. 6-mal stand er mit ihr vor der Kamera, unter anderem für »Die Dinge des Lebens« von Claude Sauté.
Qu'est-ce que tu fais?
Je te regarde.
Ah, verdammt nochmal. Dis-moi, quel est le mot pour, en français, pour mentir? Enfin, pas mentir, raconter des histoires.
C'était une... une personne...
Romy war eine geheimnisvolle Person, sehr unruhig, ein schmerzerfüllter Star, würde ich sagen. Wir haben uns sehr gemocht. Piccoli wirkte schon immer unergründlich. Seine Hochzeit mit Chansonsängerin Juliette Gréco im Jahr 1966, die 2. von 3 Ehen, lief ganz im Geheimen ab. Einen Tag danach, von einem Journalisten interviewt, erklärte Piccoli mit spitzbübischem Grinsen: Ich hatte doch nicht vor, unsere Hochzeitspläne zu verbergen. Ich wollte nur, dass Juliette und ich alleine heiraten. Aber es gab nichts zu verstecken, nur eben diesen kleinen Moment. Seitdem ist die Stirn von Michel Piccoli, dem politisch links Engagierten, immer höher geworden, der Haarkranz immer weißer. 2011 spielte er in Habemus Papam einen Kardinal, der gegen seinen Willen zum Papst gewählt wird.
Der Rauch ist weiß.
Eine seiner letzten großen Rollen.
Habemus Papam!
Auch so gesehen bleibt für den 90 Jahre alten und vielfach für seine Leistung geehrten Michel Piccoli eigentlich keine Luft mehr nach oben.
Kerstin Gallmeier gratulierte dem Schauspieler Michel Piccoli zum 90. Geburtstag. Und willkommen zum Sport im Echo des Tages mit Sarah Schwedmann aus der Sportredaktion. Die Handball-Bundesliga trägt heute ihren letzten Spieltag vor der Pause in Polen aus, wegen der Europameisterschaft. Der Tabellenführer, die Rhein-Neckar-Löwen, haben mit einem Sieg gegen Magdeburg vorgelegt. Wie schlagen sich die Verfolger, Sarah?
Ja, der Tabellendritte Kiel will den Spitzenreiter weiter unter Druck setzen mit einem Sieg beim Vorletzten, dem Bergischen HC. Das Spiel läuft gerade, kurz vor der Halbzeitpause führt Kiel mit 15:10. Die anderen Spiele sind aber schon durch. Hannover-Burgdorf schlug Barling-Wallstetten mit 32:27. Der VfL Gummersbach besiegte Aufsteiger Stuttgart mit 25:24. Der SV Hamburg setzte sich mit 36:24 gegen Göppingen durch. Nach dem Spiel kündigte HSV-Trainer Michael Biegler an, seine Option zu ziehen und den finanziell angeschlagenen Verein spätestens im Sommer zu verlassen. Die Füchse Berlin, die schlugen Eisenach 30:24 und Leipzig unterlag in Melsungen 23:31. Gestern Abend bereits verlor Schlusslicht TuS Lübeck in Wetzlar mit 24:33 und Lemgo musste sich mit 30:32 der SG Flensburg-Handewitt geschlagen geben.
Und auch die Basketball-Bundesliga, die ist ja heute am Start, da ist ja wohl Bamberg der Gejagte.
Ja, und ärgster Verfolger ist Berlin. Alba bleibt dran, denn Alba besiegt den Tabellenletzten, den mitteldeutschen BC, mit 89:58. Der mitteldeutsche BC ist aktuell trainerlos, da Silvano Poropat, der Trainer, gestern zurückgetreten ist und der bisherige Assistent Dirk Dietrich im Moment das Team führt. Die Baskets Bonn unterliegen Gießen mit 82:93 und Crailsheim schlägt Phoenixhagen mit 89:80.
Für die Wintersportler, da war es bisher keine gute Saison. Immer mehr Veranstaltungen mussten abgesagt werden. Das Wetter will einfach nicht für vernünftige Schneeverhältnisse sorgen. Was machen die?
Ja, es ist einfach zu warm. Die schwitzen ordentlich, anstelle sich im Schnee etwas abkühlen zu können. Heute hat der Skiweltverband den Alpin-Weltcup in St. Anton in Österreich abgesagt. Also die Abfahrt und den Super-G der Frauen, die für den 9. und 10. Januar geplant waren. Die Schneebedingungen seien zwar für Freizeitskifahren okay, nicht aber, um eine Weltcup-Piste perfekt zu präparieren, so die Begründung. Und das Wetter, das macht auch den Biathleten zu schaffen. Der Weltcup in Oberhof musste abgesagt werden. Als Ersatz findet nun ein zusätzlicher Weltcup in Ruhpolding statt. In den Chiemgauer Alpen werden dann vom 7. bis 10. Januar die 6 geplanten Wettkämpfe ausgetragen. Das heißt, in Ruhpolding gibt es dann 2 Weltcups in Folge zu sehen. Denn in der Woche darauf finden dort die geplanten Rennen statt. Bereits morgen sind übrigens die Biathleten im Ruhrgebiet gefragt bei der World Team Challenge auf Schalke. Die ist laut Veranstalter nicht gefährdet. Der Wettbewerb in Gelsenkirchen soll trotz der warmen Temperaturen stattfinden. Es sei für ausreichend Schnee gesorgt, sagen die Organisatoren. Und sie erwarten 40.000 Zuschauer morgen, wenn unter anderem ab 18.30 Uhr das deutsche Duo Erik Lesser und Franziska Hildebrand um den Sieg kämpfen. Laura Dahlmeier, die eigentlich mit Simon Schemp antreten wollte, hat heute krankheitsbedingt abgesagt. Für sie springt Staffelweltmeisterin Vanessa Hinz ein. Und morgen übrigens auch Qualifikation Oberstdorf fürs erste Springen der Vierschanzentournee, das dann am Dienstag stattfindet. Und da rechnen sich die deutschen Skispringer um Severin Freund ja auch diesmal aus, vielleicht etwas weiter vorne auf dem Treppchen dabei zu sein.
Trotzdem gibt es ja vom Ski Alpin noch eine schlechte Nachricht.
Ja, Deutschlands derzeit bester Abfahrer Josef Ferstl ist im Training in Santa Caterina in Italien gestürzt und hat sich schwer verletzt. Ferstl hat sich ein Kreuzband im Knie gerissen und muss damit die Saison jetzt schon beenden.
Dann werden wir sehen, wie das ausgeht. So viel für den Moment vom aktuellen Sport. Vielen Dank, Sarah Schwedmann aus der Sportredaktion. Und das war's vom Echo des Tages. Danke fürs Zuhören und einen schönen Abend, sagt Beate Hinrichs.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.